Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissenschaft Veränderung. In dieser Folge wollen wir uns mit dem Thema Cybersicherheitsrecht beschäftigen. Als Experte mit dabei ist heute Tilman Dittrich. Er ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit den Themen IT-Strafrecht und Medizinstrafrecht. Hallo Tilman, schön, dass du dabei bist.
Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
Tilman, ich beschäftige mich ja persönlich viel mit den technischen Details von Datenanalysen und Methoden des maschinellen Lernens. Und ich weiß, dass dort rechtliche Bestimmungen auf nationaler Ebene, EU oder internationaler Ebene eine große Rolle spielen. Kannst du uns vielleicht aus deiner Perspektive die Bedeutung von Cybersicherheitsrecht näher erläutern? Und vielleicht ganz generell, seit wann und warum beschäftigst du dich eigentlich damit?
Ja, also vielleicht zum zweiten Punkt zuerst, warum und seit wann ich mich damit beschäftige. Ich muss vielleicht so anfangen, dass ich vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht habe und im Gesundheitswesen gearbeitet habe und dann bin ich eben zu Jura gekommen und war dann bei einer Kanzlei, die sich auch mit dem Thema Datenschutz beschäftigt haben und dann natürlich mit dem Gesundheitswesen, weil da eben ganz, ganz viel an sensiblen Daten verarbeitet wird. Und so habe ich mich nach und nach dem Thema Cybersicherheitsrecht genähert und habe da insbesondere Expertise im Gesundheitsbereich und allem drumherum, was auch so diese sogenannten kritischen Infrastrukturen betrifft.
Ah, spannend. Und gab es dort aus deiner früheren, vorigen beruflichen Erfahrung vielleicht auch irgendwelche Probleme oder Herausforderungen? Oder hast du einfach nur gemerkt, oh, das Thema Recht spielt hier eine Rolle und daher würdest du jetzt rückblickend sagen, das war der Startpunkt, warum du auch jetzt in deinem professionellen Rechtsanwaltstun dich immer noch damit beschäftigst?
Also so richtig irgendwie den Aha-Effekt oder Aha-Moment oder so gab es nicht. Aber ich habe eben insgesamt einfach festgestellt, dass da unheimlich viel an Digitalisierungsfortschritt im Gesundheitswesen natürlich stattfindet. Und das ist ja auch so ein bisschen das, also es gibt nicht so dieses klassische Cybersicherheitsrecht, so kann man das jetzt nicht direkt sagen, sondern okay. Das ist vielmehr etwas, was sich aktuell so entwickelt, dass quasi mit dem technischen Fortschritt sich auch ein neues Rechtsgebiet entwickelt. Und das Rechtsgebiet setzt sich aktuell zusammen aus sehr, sehr vielen Schnittmengen, aber es gibt auch immer mehr so quasi cyberspezifische Regelungen, die da entstehen. Und ich meine, man kann das sich zum Beispiel vergegenwärtigen. Es gab ja im Juli 2024 einen großen IT-Sicherheitsvorfall. Da ist ein Dienstleister, der so Virenschutzprogramme vertreibt, der hatte eben eine Sicherheitspanne und dadurch kam es dann zu einem weltweiten IT-Blackout und der hat aber auch betroffen zwei Krankenhäuser oder zwei große Krankenhäuser in Deutschland und dann mussten die Operationen verschieben und wie das so ist und typischerweise sagen die dann auch erstmal halt stopp, wir können erstmal keine Patienten aufnehmen und so ist das dann so ein bisschen, das setzt sich so zusammen aus verschiedenen Rechtsgebieten, da gibt es dann dieses dass man so die IT-Sicherheit reguliert, im BSIG heißt das Gesetz, das sind so das, was man umgangssprachlich kritische Infrastrukturen bezeichnet. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt auch in so einem Krankenhaus zu Gesundheitsschäden kommt, dann guckt man natürlich auch aus dem Blickwinkel des allgemeinen Rechts, also zum Beispiel aus dem Strafrecht, schaut man sich da an, wie ist denn zum Beispiel die Geschäftsleitung jetzt aufgestellt? Gibt es für die irgendwelche Folgen, die da jetzt eintreten können, weil die zum Beispiel keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen gesetzt haben? Also das ist so man nimmt sich da so aus verschiedenen Bereichen, so zieht man sich seine Fäden zusammen.
Ja, ich muss mal kurz für mein Verständnis, ich habe ja mit Jura und Recht relativ wenig zu tun, außer sozusagen, ich weiß, es existiert und ich weiß, was für mich gilt. Ich glaube, es lohnt sich nochmal ganz kurz klarzumachen, Strafrecht ist eine von vielen Subkategorien des Rechts. Ja, was gibt es auf der Ebene des Strafrechts daneben? Verwaltungsrecht?
Also Strafrecht ist ein Sonderteil des öffentlichen Rechts und neben dem Strafrecht gibt es dann zum Beispiel das öffentliche Recht. Es gibt dann aber auch noch das Zivilrecht Und wenn man es dann nochmal weiter auf einer Landkarte zieht, insbesondere auch im Bereich des Cybersicherheitsrechts, ist natürlich die europäischen Vorgaben sind ganz, ganz groß. Und hier differenziert man dann auch wieder zwischen Verordnungen, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die gilt unmittelbar. Und es gibt aber auch Richtlinien, die müssen wir erst in nationales Recht umsetzen.
Okay, also wenn wir über Cybersicherheitsrecht als sich neu entwickelndes Rechtsgebiet, wenn wir davon sprechen, dann ist das nicht ein Teilbereich des Strafrechts, sondern umfasst sozusagen alle Rechtsfelder, die du gerade auch beschrieben hast.
Ja, genau. Also es ist eigentlich quasi, es orientiert sich gar nicht so richtig an einem Rechtsfeld, sondern eher an einem technischen Phänomen oder Phänomen ist jetzt auch übertrieben, aber eben diesem Fortschritt durch Digitalisierung und durch die Vernetzung verschiedener Akteure, dass man da eben aus verschiedenen Rechtsgebieten sich die Regulierung zusammensuchen muss, damit eben das Thema Cybersicherheit, also sichere Datenverarbeitung in einem Cyberspace gewährleistet sind.
Okay, und das Beispiel mit CrowdStrike, was du vorhin angedeutet hast, also dieser Blackout im Sommer diesen Jahres, und du hattest ja auch gesagt, da sind zum Beispiel auch Krankenhäuser betroffen gewesen, und ich habe verstanden, zum Beispiel, was weiß ich, da mussten OPs abgesagt werden. Und also das Phänomen, jetzt Krankenhaus als Beispiel, dort sind Geräte im Einsatz, die miteinander vernetzt sind oder wo die sozusagen Daten sammeln. Und wenn diese softwaregetriebenen Geräte sozusagen angegriffen werden oder vielleicht das Netz nicht funktioniert, dann könnte man davon ausgehen, dass vielleicht die eigentlichen Krankenhausprozesse, nämlich Operationen durchführen, Patienten annehmen und so weiter, dass diese beeinträchtigt werden, oder halt gar nicht erst funktionieren. Von daher ist es dann die Frage, wenn sowas passiert, wie geht man dann als Geschäftsleitung, Geschäftsführung damit um, als Entscheidungsträger? Weil man geht, wenn man sich nicht richtig verhält, in eine Haftungssituation und macht sich eventuell strafbar in diesem Straf. Oder?
Richtig. Ja, also du hast eigentlich bei diesem Thema Cybersicherheit hast du immer zwei Elemente. Du hast vor allem den präventiven Charakter von Sicherheitsmaßnahmen und dann, was man so als Reaktion bezeichnet. Also präventiv bedeutet natürlich, dass die Unternehmen und auch öffentlichen Behörden zum Beispiel, die müssen sich natürlich durch Schutzmaßnahmen überhaupt davor schützen, dass es zu einer Cyberpanne, einem Cyberincident kommt, und dann auf der zweiten Ebene müssen sich quasi, da es niemals verhindert werden kann, dass es zu einem solchen Incident kommt, müssen sie dann die richtigen Folgen einleiten, die richtigen Krisenprozesse abspulen können, und das sind so die zwei Elemente, die man hier quasi so sieht. Und also du hattest das eben angesprochen. Genau, Vorsorge und Nachfrage, kein Problem. Und an diesem Beispiel mit dem Krankenhaus und mit den Verarbeitungsprozessen, du hast natürlich auch verschiedene Schutzrichtungen, die so ein Rechtsgebiet hat. Du willst zum einen, dass die Daten, die du verarbeitest, dass die niemand anders bekommt, weil sie zum Beispiel möglichst oder besonders sensibel sind im Gesundheitswesen. Oder du hast zum Beispiel Unternehmen, die Geschäftsgeheimnisse, Forschungsergebnisse haben, da wollen sie auch nicht, dass da jemand rankommt. Aber du willst natürlich auch, dass quasi eine Dienstleistung, die erbracht wird, dass die dauerhaft aufrechterhalten wird, auch wieder im Energiesektor, im Abfallsektor, im Gesundheitssektor. All das sind so typische Konstellationen, in denen Cybersicherheit eine Rolle spielt.
Okay, und gibt es da eigentlich das Rezept, was Entscheider oder Verantwortungsträger in Organisationen, die sich digitalisieren und deswegen sozusagen betroffen sind von Cyberpannen sozusagen, gibt es da so ein Kochrezept, was sagt, also wenn du das und das machst, dann bist du eigentlich safe, egal was passiert? Also gibt es eine klare Anweisung dafür oder wer entscheidet das eigentlich?
Also eine klare Anweisung gibt es nicht, beziehungsweise wenn es ein einfaches Kochrezept gäbe, hätten wir das Problem nicht. Das ist sehr, sehr mehrdimensional, was man als Problem hat. Du hast einmal eine sehr große Gefahr, vielleicht können wir darüber auch gleich noch sprechen, wie es überhaupt zu solchen Cyber-Incidents kommen kann. Und dann hast du ganz unterschiedliche Digitalisierungsgrade. Es ist natürlich auch ein unheimlich finanziell aufwendiges Thema. Wir haben Unternehmen, die finanziell eher klamm sind oder zum Beispiel, weil sie öffentlich gefördert sind, ohnehin sehr genau mit ihren Mitteln umgehen müssen. Es ist, tut natürlich immer weh, wenn man Geld investieren muss in präventive Maßnahmen, bei denen man einen Erfolg nicht sofort sieht. Letztlich ist so das, worin diese IT- oder Cybersicherheitsstandards und auch die rechtlichen Regelungen jetzt übereinstimmen, die es ist quasi ist niemals möglich, dass sich die Geschäftsleitung von einem Unternehmen komplett lossagen kann von diesem Problem. Also es gibt natürlich die Delegation, dass man sagt, hey, wir haben hier die Fachabteilung, ihr müsstet bitte das und das übernehmen, weil als Geschäftsleitung verstehe ich davon nichts oder nicht ausreichend genug. Aber du brauchst quasi immer so diese Letztverantwortung, die Geschäftsleitung hat. Die muss überhaupt erstmal die Bedeutung von Cybersicherheit verstehen und muss dann dafür sorgen, dass das im Unternehmen oder in einer öffentlichen Behörde ausreichend etabliert wird, dass die notwendigen Prozesse personell, finanziell, organisatorisch ausreichend ausgestattet sind. Das ist so die Obermaßgabe, die man immer hat bei der Cybersicherheit.
Okay, also geht es darum, die eigene Organisation robust gegenüber solche Fälle zu machen, also entweder abschotten und sicher machen, also die Firewall hochziehen, aber auch dann, wenn was durchkommt, dass man die richtigen Kochrezepte im Petto hat, im Sinne von, da muss ich das machen, dann muss ich das machen und so weiter. Und das klingt ja irgendwie so, als ob das Kosten produziert bei Firmen, ne? Also das ist nicht damit getan, dass sich jemand, ich mache es jetzt platt, in der IT-Abteilung mit dem Thema beschäftigt und dann, wenn mal was ist, da gibt es ein rotes Telefon, wird da angerufen und dann rennt er rum und macht alle Rechner wieder heile. So ist es ja nicht, sondern das sind ja auch richtige Kosten, die entstehen. Jetzt würde ich als Entscheidungsperson in so einer Organisation mich fragen, ist das denn wirklich ein Problem? Wie hoch ist denn das Risiko, dass man jetzt irgendwie angegriffen wird oder dass sowas wie CrowdStrike, was wir vorhin als Beispiel hatten, wieder passiert? Also fahre ich nicht finanziell besser, wenn ich einfach nichts tue?
Also das ist natürlich eine Erwägung, die man hat, beziehungsweise ich kann mir kaum vorstellen, dass man überhaupt nichts mehr tut, dass man das erwägt, aber es ist natürlich immer die Gefahr, dass man zu wenig tut. Und so nach aktuellen Schätzungen geht man davon aus, dass etwa 80-90% der Unternehmen in Deutschland schon von Cyberangriffen betroffen waren. Und auch mit hohen Betriebsbeeinträchtigungen. Wir haben die Schäden, die durch Cybercrime, also durch das kriminelle Vorgehen bei Cyberangriffen entstehen, die sind immer im so Bereich 260, 270 Milliarden Euro in Deutschland in den letzten Jahren gewesen. Und dann ist aber auch noch interessant, zum Beispiel im Gesundheitswesen hat das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist so die Behörde, die im Bereich IT-Sicherheitsrecht relevant ist in Deutschland, die haben Zahlen bekannt gegeben, dass im Gesundheitswesen nur in 20% der Störmeldungen überhaupt ein krimineller Angriff dahinter steckte. Also du hast in 4 von 5 Fällen sind deine IT-Inzidenz, die du hast, sind eigenverschuldete oder selbst ausgelöste Probleme. Verschulden ist dann immer nochmal, das klingt so direkt nach einem Vorwurf, aber da sind die Fehler bei dir oder in deiner Lieferkette, also bei deinen IT-Lösungen, die du dahinter geschaltet hast. Da also sind also gar keine Angreifer unmittelbar.
Was wird da dem BSI gemeldet? Also was weiß ich, bei der Lieferung eines Medizinprodukts hin zum Krankenhaus oder so wurden irgendwelche personenbezogenen Daten verschludert oder verloren gegangen. Das ist ein Cyber-Inzident, der muss gemeldet werden. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das geht so in die richtige Richtung. Man muss hier nochmal differenzieren. Also bei der Cybersicherheit, die ist auch so ein Oberbegriff, wenn man es jetzt auch einfach technisch nimmt, die sich aus verschiedenen Sicherheitsbereichen zusammenfasst. Einmal gibt es da die Datensicherheit, das ist quasi, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, dann muss hier ein angemessenes Sicherheitsniveau vorgehalten werden. Das ist dann schwerpunktmäßig in der DSGVO geregelt, also in der Datenschutzgrundverordnung. Und wir haben einmal so dieses, was man schwerpunktmäßig IT-Sicherheit betrachtet, nennt. Das ist dann im BSIG, also im Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geregelt. Und da geht es eher darum, dass eine Dienstleistung, die erbracht ist und die für die Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist, dass die dauerhaft erbracht werden kann. Also du hast quasi zwei Blickwinkel, die du hast. Einmal so diese personenbezogenen Daten und einmal so diese Funktionsfähigkeit einer Dienstleistung. Und bei dem von dir benannten Beispiel wäre das ja eher, weil da jetzt so besonders sensible Daten betroffen sind, das wäre eher ein Datensicherheitsvorfall. Den meldet man an die Datenschutzbehörden. Und an das BSI zum Beispiel meldet man erhebliche Sicherheitsvorfälle, weil aufgrund einer IT-Panne die Dienstleistung nicht mehr so erbracht werden konnte, wie man sie eigentlich erbringen muss. Oder es bestand zumindest die Gefahr, dass man sie nicht so erbringen konnte.
Ah, okay. Und das macht dann wieder Sinn. Also nicht jede Firma, nicht jede privat agierende Firma muss irgendwelche Cybervorfälle an das BSI senden. Also in so einem Staat befinden wir uns nicht, sondern diese Meldesystematik gibt es quasi für Firmen oder Organisationen, die kritisch sind, die die Versorgungssicherheit in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel der Medizin, sicherstellen. Und deswegen hat das BSI den Auftrag, das zu sammeln, weil da geht es ja wirklich um das Funktionieren der Gesellschaft im weitesten Sinne.
Richtig, also du hast in diesem BSIG hast du aktuell so einen Anwendungsbereich von etwa 5000 Unternehmen in Deutschland, und die stechen eben heraus, weil sie für die Gesellschaft besonders wichtig sind, und die müssen dann auch Meldepflichten oder müssen Sicherheitsvorfälle melden. Alle anderen Unternehmen können das BSI hinzuziehen, das ist auch unter Umständen zu empfehlen, weil das BSI auch sehr hilfreiche Maßnahmen zur Verfügung stellen kann. Aber verpflichtet sind nur diese aktuell so etwa 5000 Unternehmen, die insbesondere auf den Titel kritische Infrastruktur hören.
Und ist das jetzt, wenn wir konkret bei dieser Meldepflicht oder diesem Verfahren bleiben, ist das was Neues? Weil die Notwendigkeit, könnte ich mir vorstellen, gibt es ja seit es das Internet gibt. Also seit man sozusagen zunehmend vernetzte und digitalisierte Geräte und Prozesse hat. Ist das jetzt ein alter Hut, über den wir gerade reden, oder ist das was Neues?
Also das ist jetzt nicht so richtig neu mit diesen Meldepflichten im BSIG. Die gibt es, meine ich, so etwa seit 10 bis 15 Jahren. Allerdings muss man sagen, dass dieser Bereich jetzt nochmal deutlich ausgeweitet werden wird. Wir können darüber gerne im Verlauf noch weiter sprechen, weil eben dieses BSI-Gesetz steht vor einer Zeitenwende. Es soll künftig ungefähr 30.000 Unternehmen betreffen, und dann haben wir nochmal einen viel größeren Bereich von Unternehmen, die melden müssen, worüber wir aber umgekehrt auch, und das ist der Vorteil von solchen lästigen Meldepflichten, in diesem Bereich haben wir überhaupt schon mal eine Ahnung, was für eine Gefährdungslage hier vorliegt. Das ist ja immer so, diese Meldepflichten gibt es ja nicht nur, um die Unternehmen zu gängeln, sondern das BSI oder die Behörden wollen sich was Positives dabei rausziehen, und die Öffentlichkeit soll davon profitieren.
Ja. Kannst du was dazu sagen? Das ist jetzt quasi aus der Kalten, aber nur weil mehr Firmen verpflichtet sind, was zu melden, kann man dadurch dann das Management und den Umgang dieser Cybersicherheitsvorfälle denn insgesamt verbessern? Oder anders ausgedrückt, was ist denn die Konsequenz, wenn so viel gemeldet wird, weil viele dazu verpflichtet sind? Was hilft denn das Ganze?
Also man muss vielleicht dazu noch sagen, dass diese kritischen Infrastrukturen, da gehen wir jetzt sehr ins Detail, aber das ist auch sehr spannend. Die sind auch verpflichtet, einen Nachweis darüber zu liefern, wie sie ihre Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Und auch diese Nachweise, aus diesen Nachweisen, das sind quasi einmal die Meldepflichteninformationen und einmal die Nachweise. Und aus den Meldepflichten kann ich herausziehen, wie gefährdet ist ein Sektor, wie oft kommt es zu Sicherheitsvorfällen. Und natürlich kann ich dann im Verlauf schon mal eine Gefährdung beurteilen, und ich kann mir zum Beispiel bei einer rückläufigen Gefährdung da auch herausziehen, dass sich vermutlich die IT-Sicherheit verbessert hat. Ah. Hilfreicher sind hier aber diese Nachweise, weil da kannst du dann ganz genau sehen, wie professionell ist ein Sicherheitsmanagement eines nachweisenden Unternehmens. Und da kann man dann von Jahr zu Jahr sehen, man nennt das Reifegrade, indem man diese Professionalisierung einteilt, wie sich diese Reifegrade entwickeln. Und wenn man das letzte BSI-Lagebild, also das BSI gibt jedes Jahr ein Lagebild heraus oder einen Lagebericht, da sind immerhin mal Verbesserungen in allen kritischen Sektoren zu sehen. Ah, okay. Also es tut sich was und es hilft was.
Also diese ganze Reporting-Idee, also das Meldewesen in dem Kontext, was es so seit 10, 15 Jahren gibt, hast du gesagt, ist die Idee, dass Firmen ein System aufbauen, um überhaupt erstmal transparent melden zu können, und dass das BSI Entwicklungen sehen kann, dass pro Firma oder pro Sektor die Anzahl der Vorfälle idealerweise abnimmt. Und die Abnahme der Vorfälle schreibt man dann einem gesteigerten IT- oder Cybersecurity, Cybersicherheitsreifegrad zu der einzelnen Firmen. Und das soll sozusagen motiviert werden durch diese Meldungen. Aber
genau, und du hast... Du hast natürlich auch so ein bisschen allein um eine Meldung abgeben zu können, musst du schon mal dein Unternehmen so gestalten, dass du überhaupt von Vorfällen informiert wirst und die dann weitergeben kannst. Und du hast natürlich auch so ein bisschen, das ist natürlich unangenehm für ein Unternehmen unter Umständen und bei bestimmten Voraussetzungen können die das auch pseudonym oder anonym melden. Ja. Aber je nach Vorfall müssen die das auch mit ihrem Klarnamen gegenüber dem Bundesamt melden.
Und dann das weiß ist natürlich, es aber erstmal nur das BSI und ist jetzt nicht öffentlich.
Nein, das ist natürlich dann nicht öffentlich und das sichert man denen natürlich auch zu. Aber es ist trotzdem unangenehm für ein Unternehmen zu melden oder es kann unangenehm sein. Und das ist auch so ein bisschen ein Awareness-förderndes Instrument dieser Meldepflichten.
Ja, okay, verstehe. Und wir haben jetzt lange über dieses BSI-Gesetz gesprochen. Hol mich nochmal ab. Stell dir vor, ich wechsle jetzt meinen Job und gehe, was weiß ich, in ein Krankenhaus und bin dort in der IT und will mich jetzt mit dem Thema, was sind so Regularien in der kritischen Infrastruktur? Ich weiß, ich habe mal sowas wie NIS 2 gehört. Kannst du da nochmal ein bisschen was einordnen? Was müsste ich mir da eigentlich so durchlesen oder was gilt für mich eigentlich?
Also wenn man es jetzt wieder zurückkommt zu diesen zwei Sicherheitsbereichen, über allem quasi, also ohne jetzt irgendwie darauf abzustellen, ob das jetzt ein Krankenhaus ist, ein Energieversorger oder ein Kulturverein oder wie auch immer, jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet, der muss angemessene Sicherheitsmaßnahmen treffen. Sogenannte TOMs, technisch-organisatorische Maßnahmen. Aha. Und das ist mal so dieser Balken, der so durch die DSGVO entsteht. Mhm. Und dann hast du sektorspezifisch Vorgaben durch das BSIG und dann gibt es auch noch so kleinere Gesetze, Energiewirtschaftsgesetz etc., aber hauptsächlich mal das BSIG. Und das schreibt für bestimmte kritische Infrastrukturen vor, dass die IT-Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen, dass sie Meldepflichten etc., das, was wir eben besprochen haben. Mhm. Und das sind aber dann auch nicht alle Unternehmen aus seinem Sektor, sondern die müssen eben besonders wichtig sein. Da gibt es dann weiter eine Rechtsverordnung. Also Rechtsverordnung ist das etwas, was unter einem Gesetz steht und gesetzliche Vorgaben weiter konkretisiert. Da gibt es dann die sogenannte BSI-Kritis-Verordnung. Und in der würde dann zum Beispiel, wenn wir den Krankenhaussektor uns anschauen, drinstehen, dass alle Krankenhäuser, die mehr als 30.000 vollstationäre Behandlungsfälle im Jahr haben, das sind so etwa 5-10% aller deutschen Krankenhäuser, dass die Betreiber kritischer Infrastrukturen sind.
Ach, das gilt aber auch nur für 10% der Krankenhäuser? Ich dachte jetzt pauschal, alle Krankenhäuser sind halt irgendwie kritisch, weil Krankenversorgung ist wichtig. Nee, es bezieht sich auf die Großen.
Genau, da hört es jetzt aber noch nicht auf. Jetzt gehen wir wirklich sehr ins Detail. Es gibt verschiedene Sozialgesetzbücher, die regeln unter anderem das Sozialgesetzbuch 5 regelt die gesetzliche Krankenversicherung. Und in diesem Sozialgesetzbuch 5 gibt es mittlerweile Vorschriften, die findet man, wenn man es nachlesen will, in den Paragraphen 390 folgende des SGB 5, die regeln die Cybersicherheit im Gesundheitswesen speziell. Und da gibt es auch eine Regelung, die ist so ein bisschen so eine kleine Schwestervorschrift zu diesen BSIG-Vorschriften und verpflichtet alle anderen Krankenhäuser, die nicht in den Anwendungsbereich des BSIG fallen, auch zu IT-Sicherheitsmaßnahmen. Das ist dann aber so ein bisschen ein abgespecktes Spektrum im Vergleich zum BSIG. Aber man kann sagen, alle Krankenhäuser in Deutschland müssen qua Gesetz IT-Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
Okay. Dann hast du mich jetzt, ich bleib mal in der Rolle des Neulings in der Krankenhaus XY-IT. Jetzt hast du mir gesagt, wo kann ich denn Gesetze nachlesen? In den Gesetzen steht doch sicherlich nicht drin, wie ich das jetzt tun soll, sondern da steht ja nur, was ich tun soll. Aber wer hilft mir denn jetzt zu erfahren, wie erreiche ich denn jetzt diese Vorgaben?
Ja, das ist, würde ich sagen, eine der größten Herausforderungen, die es in diesem Bereich gibt. Also sowohl die DSGVO als auch das BSIG und viele weitere Gesetze, die stellen immer auf den sogenannten Stand der Technik ab. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und den muss man sich eben, muss man eben auslegen und dann bestimmen, was haben wir denn aktuell für einen technischen Fortschritt, welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich etablieren. Und das ist natürlich unheimlich schwierig, deshalb gibt es auch im Anwendungsbereich der DSGVO, aber gerade im BSIG gibt es so Hilfestellungen. Mhm. Und im BSIG nennt sich das branchenspezifische Sicherheitsstandards oder kurz B3S. Das sind so bestimmte Sicherheitskataloge, die fangen dann an, was muss die Management-Ebene machen, was sind die weiteren Sicherheitsmaßnahmen. Und dann gibt es jetzt auch wieder im Krankenhausbereich, aber das gibt es für alle Kritissektoren, hat dann die Deutsche Krankenhausgesellschaft vorgeschlagen einen bestimmten Katalog und den schickt man dann dem BSI und stellt einen Antrag, dass das BSI feststellt, dass dieser Katalog quasi den Stand der Technik weiter konkretisiert. Und dann gilt der für 2 Jahre und dann weißt du, okay, wenn ich diesen Sicherheitskatalog abhaken kann, dann gilt für mich die Vermutung, dass ich ausreichende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen habe.
Okay. Also weil die Logik oder die, wo ich dachte, dass du jetzt hingehst mit deiner Antwort, war so nach dem Motto, naja, da gibt es irgendeinen Standard, ISO, und dann gibt es eine Einheit wie den TÜV oder so, die sagt dann, okay, hier prüfe, hast du nach Standard reagiert, kriegst ein TÜV-Zertifikat, gilt 2 Jahre. Aber diese Funktion der alles ist okay, oder du kriegst einen Stempel, du bist in line mit dem Stand der Technik und dem, was du tun müsstest, das bietet das BSI auch an. Das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht.
Also das geht jetzt nicht rum und hakt bei jedem Krankenhaus irgendwelche Listen ab. So darf man das sich nicht vorstellen, sondern das ist schon so. Man muss dann auch wieder wissen, diese branchenspezifischen Sicherheitsstandards, die gelten natürlich für alle Einrichtungen aus diesem bestimmten Sektor. Also sind da dann immer sogenannte Kann-, Muss- und Soll-Vorgaben. Und da musst du für dich erwägen, muss ich das erfüllen oder muss ich das nicht erfüllen? Aber du hast immerhin mal einen Leitfaden, der dir Sicherheit gibt. Und zu den eben von dir genannten Standards, diese ISO-Standards zum Beispiel, oder es gibt auch BSI-Standards, das BSI-Grundschutzkompendium, das sind Standards, die eher technisch-organisatorisch ausgestaltet sind und keine rechtliche Sicherheit unmittelbar vermitteln. Natürlich ziehen wir die heran, wenn wir uns fragen, was muss die Management-Ebene eines Unternehmens zum Beispiel, was sind deren Aufgaben? Dann kann man natürlich anhand öffentlicher Standards oder dieser genormten Vorschriften sich das näher konkretisieren. Aber es gibt leider keine 1:1 Sicherheit, dass du sagen kannst, alles klar, ich hake den ISO-Standard 27001 zum Beispiel für ein Informationssicherheitsmanagementsystem, den hake ich ab und dann bin ich super im BSIG oder sowas aufgestellt. Ja. Und genau, diese B3S, die ich eben erwähnt habe, die orientieren sich natürlich an diesen gängigen Standards. Die haben das Rad nicht neu erfunden, aber im BSIG gibt es eben diese Besonderheit, dass man immerhin mal ein bisschen Rechtssicherheit hat.
Ja, okay, habe ich verstanden. Also ich habe so ein bisschen auch die deutsche Sichtweise verstanden. Ich weiß, dass die Datenschutzgrundverordnung, der eine wichtige Pfeiler, den du auch häufig genannt hast, eine europäische Perspektive hat. Ist das, wie wir das in Deutschland machen, also das BSI ist ja eine deutsche Organisation, ist das, wie wir das in Deutschland machen, EU-weit, gibt es da Entsprechungen oder gehen wir so einen Sonderweg? Ist das vereinheitlicht? Kannst du dazu was sagen?
Also wir gehen zum Glück keinen Sonderweg, sondern es gibt also die DSGVO, das ist natürlich eine unmittelbar geltende Verordnung, die gilt insgesamt in der Europäischen Union. Und das BSIG ist beeinflusst durch die NIS-Richtlinie, also Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie. Die wurde vor einigen Jahren durch die EU erlassen und hat schon mal verpflichtet, dass die Mitgliedstaaten diese Vorschriften umsetzen müssen. Und jetzt hattest du ja auch schon angedeutet, gibt es jetzt die NIS-2-Richtlinie, also die zweite Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie. Die ist 2020 auf den Weg gebracht worden, gilt seit einigen Jahren, ist die in Kraft getreten und hätte vor etwas mehr als einem Monat, also im Oktober 2024, auch umgesetzt werden müssen. Da gab es dann viel vorab Abstimmungen innerhalb der Ministerien. Das ist alles leider etwas in Verzug geraten und jetzt auch aufgrund des Zusammenbruchs der Ampelkoalition alles etwas unbestimmt. Aber die NIS-2-Richtlinie hat das große Ziel, die Cybersicherheit im europäischen Binnenmarkt zu vereinheitlichen, um quasi insgesamt diesen Binnenmarkt und die an ihm beteiligten wichtigen Unternehmen cyberresilient aufzustellen. Also, wir haben auf jeden Fall da europäisch vereinheitlichende Vorgaben.
Ja, okay. Jetzt hat mir ein Kollege letztens erzählt, auf EU-Ebene gibt es auch diesen Cyber Resilience Act. Und ich muss gestehen, selbst in Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich das nicht im Detail durchgelesen. Aber nur noch mal jetzt mindestens für mich oder auch für die, die zuhören. NIS 2 als europäische sozusagen Grundlage, auch für das, was wir in Deutschland machen. Und jetzt diesen neuen Cyber Resilience Act. Was ist das? Was soll das?
Also der Cyber Resilience Act, als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich mir auch, das geht ja verdächtig, klingt das nach NIS 2-Richtlinie, ist aber was komplett anderes. Okay. Das ist auch wieder eine europäische Regulierung, die ist jetzt in Kraft getreten, beziehungsweise tritt im Dezember in Kraft und wird dann peu à peu bis 2027 gelten. Und das ist quasi eine, wir haben... Bei der NIS-2-Richtlinie schauen wir uns verschiedene Sektoren an, die besonders wichtige Dienstleistungen erbringen. Und da sagen wir dann, hey, ihr seid so wichtig, ihr müsst jetzt Sicherheitsmaßnahmen ergreifen oder melden und Nachweise bringen etc. Und dann gibt es jetzt eine neue Regulierung, die ist quasi horizontal. Die schaut sich nicht an, in welchen Sektor bin ich, sondern die zielt allein auf Softwareprodukte ab. Und gibt diesen Softwareprodukten Sicherheitsvorgaben, beziehungsweise legt sie das natürlich insbesondere den Herstellern dieser Produkte auf und sagt horizontal, egal wo das eingesetzt wird, müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
Spannend. Okay, ja, ich verstehe zunehmend, warum es Menschen geben muss, die sich in diesem Umfeld tummeln, die sozusagen das Rechtliche einordnen können und dann, weil, also, ne, das ist ja quasi so multidimensional, habe ich das Gefühl, gerade auch, weil ja auch alles miteinander vernetzt ist und die Grundlage für Cybersicherheitsvorlagen, Inzidenz sozusagen, nicht immer ganz ersichtlich ist. Ne? Kommt das jetzt aus einer Firma der Kritis oder von mir oder außereuropäisch, innereuropäisch, innerdeutsch und so weiter. Ne? Und da stelle ich mir ganz schwierig vor, wie dann solche ja, Verfahren sind. Also was... Jetzt bist du ja hier auch sozusagen praktizierender Rechtsanwalt mit diesem Wissen, was du sozusagen uns jetzt eingeordnet hast. Was sind denn so typische oder beispielhafte Fälle, so Rechts, wie sagt man, Sachen, die vor Gericht verhandelt wurden? Weißt du, was ich frage?
Also, ja, was aktuell eigentlich so der Hauptbestandteil, würde ich sagen, ist, die Aspekte der Datensicherheit nach der DSGVO, weil das eben so die Regulierung ist, die jetzt im Vergleich am längsten auf dem Weg ist und gilt. Und hier sind es dann insbesondere bei Cyber-Inzidenz, ist einmal die Frage, dass Unternehmen verpflichtet sind, Schadensersatzzahlungen zu leisten. Da hat aktuell der Bundesgerichtshof wieder eine neue Entscheidung. Da beschäftigt sich andauernd auch der Europäische Gerichtshof damit. Also wann kann jemand, dessen Daten bei einem Cyber-Inzident betroffen waren, wann kann der von dem Datenverarbeiter einen Schadensersatz verlangen? Und dann natürlich in großem Umfang auch die Gefahr, dass Bußgelder gegen Unternehmen aufgrund der DSGVO verhängt werden können. Und diese Bußgelder können sehr, sehr hoch ausfallen. Wir haben hier insbesondere auch im europäischen Kontext noch sehr unterschiedliche Größenordnungen. Und das ist so das, also die DSGVO einmal mit ihrer Rechtsfolge des Schadensersatzes und auch mit den Bußgeldern. Das sind so die aktuell, würde ich sagen, bedeutendsten Auswirkungen. Wo wir jetzt zuletzt auch zwei Entscheidungen hatten oder gesehen haben, die betreffen so das Thema Cyberversicherung. Also du kannst, man kann ja eigentlich für alles Versicherungen abschließen und ein wichtiger Baustein, aber nur auch ein Baustein eines Cybersicherheitsmanagements ist es, zu prüfen und gegebenenfalls abzuschließen eine Cyberversicherung. Und da kann man sich natürlich dann auch, wenn dann ein Schadensfall eintritt, heftig darüber streiten, ob jetzt die Versicherung aufkommen muss, war jetzt das, was der Versicherungsnehmer gemacht hat, war das jetzt ausreichend, wie auch immer. Jedenfalls, das sind so die Themen. Und was wir aktuell noch nicht so haben, was aber in Zukunft deutlich mehr noch kommen wird, die NIS-2-Richtlinie oder NIS-2-Richtlinie, die bringt auch nochmal deutlich verschärfte Bußgeldregelungen mit sich und löst dann oder ist dann, reiht sich dann ein, so ungefähr in die Größenordnung der DSGVO und wird dann auch hier die Unternehmen erheblich beschäftigen. Das ist aber aktuell noch nicht so das Thema. Aktuell sind die ganzen Unternehmen, die sich mit NIS 2 beschäftigen, die sind vor allem damit beschäftigt, falle ich überhaupt in den Anwendungsbereich, was muss ich dann machen, wer ist von meinen vielleicht Tochterunternehmen oder wie auch immer, wer ist da betroffen, zum Beispiel Krankenhäuser können ja auch Kitas betreiben, ist jetzt die Kita betroffen von dem Gesetz, das ist so eher das, was hier abgeht, aber nochmal so die Quintessenz, das meiste spielt sich eigentlich im Rahmen der DSGVO aktuell ab.
Ja, und so als Größenordnung, DSGVO, wenn da Bußgelder fällig werden, dann sind das Prozente vom Umsatz, ne, der jeweiligen Firma. Und das ist jetzt auch nicht das Geld, was die Betroffenen bekommen. Also nicht so wie stelle ich mir so vor, in den USA kann man jemanden verklagen und kriegt Millionen, weil man, was weiß ich, einen Schaden hatte. Aber in Europa ist das, glaube ich, dann nicht so, ne, sondern da werden dann eher Bußgelder bezahlt und...
Genau, da werden Bußgelder bezahlt, die können einmal... bemessen werden anhand eines Millionenbetrags, also der höchste Bußgeldbetrag der DSGVO zum Beispiel sind auf der einen Seite 20 Millionen, aber du kannst es, so wie du es auch eben angedeutet hast, auch am Konzernumsatz bemessen und dann kannst du nochmal deutlich höher gehen. Aber du hast richtig gesagt, also das sind jetzt nicht Zahlungen, die unmittelbar einem Einzelnen zugute kommen oder zu dessen quasi Wiederherstellung dienen sollen, sondern das sind Sanktionen, die dann an die öffentliche Hand gehen und die sind, das kann vom vierstelligen Bereich, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel eine kleinere Arztpraxis irgendeinen Vorfall hatte, bis aber auch in den sechs- bis siebenstelligen Bereich gehen.
Ja.
Oh, genau. Und das, was du auf der anderen Seite ansprachst, so diese Schadensersatz Zahlungen aufgrund von Cyberinzidenz, da kommt es auch aktuell, streitet man ganz, ganz unheimlich darüber, wann ist überhaupt sowas jetzt ein Schaden? Also natürlich ist es ein Schaden, wenn jetzt deine Daten abhanden kommen und damit macht ein Bösewicht etwas Schlimmes und nimmt irgendwelche Zahlungen etc. Dann kann man das ja klar quantifizieren, diesen Schaden. Problematischer wird es aber dann, wenn ich zum Beispiel nur in Anführungsstrichen so einen Kontrollverlust habe. Also ich habe eigentlich jemandem meine Daten gegeben, der durfte damit umgehen und dann hat er vielleicht irgendwie die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten und jetzt sind die Daten unterwegs und insbesondere so im sogenannten Darknet und dann redet man über diesen Kontrollverlust und da ist man eher so im drei- bis vierstelligen Bereich.
Können wir das konkretisieren? Oder ich hätte jetzt vielleicht eine konkrete aktuelle Frage. In meiner Bubble wird viel über die Nutzung von generativer KI gesprochen, also so ChatGPT und diese Tools, ne? Und ein Narrativ, was gebracht wird, ist, naja, Firmen wollen das auch nutzen, aber die wollen nicht irgendwelche firmeninternen Dokumente an Cloud-Dienstleister via ChatGPT oder so schicken. Deswegen brauchen die eine Eigenlösung oder irgendwas Privateres, ja, mit einer Auftragsdatenverarbeitung oder was auch immer. Und jetzt mal nur, du bist jetzt nicht vorbereitet auf die Frage und du hast auch nicht viel Zeit, dich darüber nachzudenken, aber so deine Intuition. Jetzt passiert es mal, dass der Chatverlauf, was weiß ich, von Nutzern dieses ChatGPT-Tools oder eines anderen Anbieters, dass das alles ins Darknet wandert, weil es irgendjemand abgegriffen hat. Weißt du, wie ich meine? Als Cybersicherheitsvorfall. Ja, da fließen Daten ab in eine Richtung, was nicht vereinbart war. Was ist da die Wirkweise? Wer hat da einen Schaden? Wer muss wie zur Rechenschaft? Kannst du das so ein bisschen skizzieren, wie so der Ablauf ist? Also ich als Firma merke das oder anders. Sorry, ich unterbreche dich ständig, aber ich als Firma habe das Gefühl, huch, hier ist was abgeflossen und was mache ich jetzt mit der Info?
Also typischerweise bei solchen, wenn du den Verdacht hast, dass etwas abgeflossen ist, führt man forensische Untersuchungen durch, prüft, was könnte hier abgeflossen sein, aber das ist natürlich ein unheimlich komplexer Bereich, weil du sehr, sobald natürlich Auftragsverarbeiter involviert werden, haben wir schon mal dieses Problem, wer ist eigentlich verantwortlich? Letztlich muss man aber sagen, der seine Daten, weil er sie eigentlich verarbeitet, an jemand anderen weitergibt, damit dieser im Auftrag die verarbeitet, der ist trotzdem dazu verpflichtet, technisch-organisatorische Maßnahmen durchzuführen und auch zu gewährleisten, dass der Auftragsverarbeiter das auch durchführt. Sprich, du musst als Unternehmen auf jeden Fall prüfen können, soweit es irgendwie geht, soweit du Einblicke bekommst, wie dein Dienstleister arbeitet, nachvollziehen zu können, ob der ausreichend sicher arbeitet. Und wenn er das nicht tut, darfst du es nicht machen. Und wenn du es trotzdem tust, bist auch du als der die Sachen an jemand anderen gibt, möglicherweise in einer Haftung drin.
Okay.
Der Auftragsdatenverarbeiter, der kann natürlich auch dann nochmal herangezogen werden, weil er auch verpflichtet ist, sobald er im Auftrag für jemand anderen personenbezogene Daten verarbeitet, auch hier Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten. Aber Okay. Letztlich, ja.
Also ist im Prinzip in der Logik, also was weiß ich, ich bin eine Firma, ich kaufe bei einem Chatbot-Dienstleister diesen Dienst ein, dass mir, was weiß ich, besser E-Mails beantwortet werden können oder was auch immer die alle können. Und dann fließt was ab, dann ist die Frage, wer ist jetzt schuld? Hast du auf deiner Seite irgendwie ein Leck oder hat der Dienstleister irgendwie ein Leck? Und selbst wenn beim Dienstleister ein Leck ist und du selber aber gar nicht sichergestellt hast, ob der Dienstleister, sage ich jetzt mal, Maßnahmen ergriffen hat, bist du mit im Boot. Weil du hättest auch sozusagen, zumindest hättest du ein Dokument lesen müssen, wo der Datenverarbeiter sagt, ich habe das und das gemacht, nimm das zur Kenntnis und dass du es unterschreibst. Aber wenn du nicht mal das machst, dann bist du halt irgendwie mitgefangen, weil du irgendwie nicht auch mit dafür gesorgt hast, dass dieser Datenabfluss, egal wo er entsteht, entsteht.
Richtig, also du musst irgendwie eine Sicherheit nehmen, da gibt es dann verschiedene Zertifizierungen, die es gibt, eine Sicherheit nehmen, dass dein Dienstleister, mit dem du zusammenarbeitest, dass der ausreichend sicher ist und auch, wenn es bei ihm einen Vorfall gibt, dass du auch irgendwie davon erfährst. Du musst also quasi einen Informationsfluss dir auch gewährleisten lassen.
Okay. Toll. Also jetzt mit dem Beispiel wird es für mich von der Intuition her auch noch mal griffiger. Vielen Dank. Und ich glaube, wir können auch so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Also es ist ein komplexer Sachverhalt. Es ist ein Rechtsgebiet, Cybersicherheitsrecht, was halt total multiple Ebenen hat und eine heterogene Genese, also es kommt aus unterschiedlichen Teilbereichen, die halt auch mal neuer sind und es gibt aber die Notwendigkeit, das irgendwie zu vereinheitlichen für unterschiedliche Firmen, für Kritis, für Nicht-Kritis, aber generell passiert da ganz viel. Jetzt mal mit diesem ganzen Wissen, würdest du sagen, dass so wie das jetzt gerade ist, dass es eigentlich okay ist oder auch nachvollziehbar oder denkst du, dass in Zukunft das nochmal vereinfacht wird oder wird es komplexer oder siehst du vielleicht auch Lücken im System? Das ist eine total schwierige Frage, ich weiß, aber ich will so wissen, was denkst du denn an die Zukunft, in die Zukunft?
Also ich denke, wir werden immer Baustellen haben bei Gesetzen und immer Baustellen, also das ist insbesondere in diesem technischen Kontext so eine Schwierigkeit. Du als Gesetzgeber bist du ja viel, viel träger, insbesondere wenn du dieses mehrebige Vorgehen hast, also das quasi EU hast, dann hast du einen Bund, die Länder, unten noch Kommunen. Du hast also quasi sehr viele Ebenen und die sind viel, viel träger, als der technische Fortschritt ist. Sprich, du hechelst immer dem technischen Fortschritt ein bisschen hinterher und wirst immer dich dann entscheiden und sagen, okay, ich möchte jetzt für die und die Technologie, möchte ich jetzt Regelungen finden, aber bis diese Regelungen dann in Kraft sind und von den Unternehmen umgesetzt sind, haben sich diese technischen Gegebenheiten natürlich schon immer wieder weiterentwickelt. Das macht es natürlich sehr schwer. Aber wir haben auch punktuell, gibt es auf jeden Fall auch Lücken, worüber man ganz groß so in der Cybersicherheitsbubble diskutiert, ist so das Melden oder das Aufspüren von Schwachstellen bei Unternehmen oder in deren Softwares, was man so als Whitehead-Hacking bezeichnet. Da gab es jetzt auch eine Entscheidung aus Nordrhein-Westfalen in einem Strafverfahren, in dem eben ein IT-Sicherheitsforscher bei einem Unternehmen in dessen Programm eine Schwachstelle entdeckt hatte und das Unternehmen hat ihn aber dann angezeigt bei der Staatsanwaltschaft und letztlich ist dann auch wegen des Ausspähens von Daten ein Strafbefehl ausgesprochen worden und man streitet sich aktuell, ich meine, das ist jetzt in der Revision, also quasi nochmal in einer rechtlichen Nachprüfung, streitet man sich jetzt darüber, ob das so passend ist und endlich mal, aber leider kam es jetzt zu dem Bruch der Ampel, gab es jetzt auch eine Überarbeitung dieses, man nennt diesen Paragraphen Hacker-Paragraphen, den wollte man jetzt eigentlich überarbeiten, weil dieses Element der Schwachstellensuche durch Dritte, also nicht nur der Unternehmen selbst, sondern durch Dritte, ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil, was zur Cybersicherheit oder IT-Sicherheit beitragen kann. Und deshalb muss man eigentlich diese Person so sehen das zumindest einige Leute, muss man die motivieren und denen Wege zeigen, wie die Schwachstellen bei den Unternehmen melden können, ohne sich dann strafbar zu machen, weil aktuell ist eigentlich die Rechtslage so, dass es sehr riskant ist, auf solche Suche zu gehen. Also okay. Das ist zum Beispiel so ein kleiner Punkt, wo man sagen könnte, hier sollten wir schon, das steht immer wieder auch in den Koalitionsverträgen drin, aber bis es dann tatsächlich kommt, ist meistens die Koalition irgendwie zu Ende oder die Regierungsperiode. Deshalb, da passiert leider noch nicht ausreichend was. Das ist so ein kleiner, ein punktueller
Problem. Ja, ihr Menschen im juristischen Bereich müsst halt schneller sein. Nein, Quatsch.
Ja,
die Strukturen sind so unwahrscheinlich zurecht.
Genau, und das ist alles, das ist ja auch sehr, sehr gut, dass das alles nach geordneten Bahnen läuft, aber es ist eben schon ein Problem, dass man immer so ein bisschen hinterherhechelt und deshalb leider gar nicht schnell genug ist, beziehungsweise insbesondere die Kriminellen oft einen Schritt voraus sind im Vergleich zu den Staaten und ihren Behörden.
Also nochmal kurz, dass ich es richtig verstanden habe. Also das Problem war in dem Fall, da hat jemand eine Sicherheitslücke gefunden durch gezieltes Suchen, sage ich jetzt mal. Und dann wurde ihm trotzdem vorgeworfen, naja, du hast ja hier irgendwie so dich verhalten wie ein Hacker. Und dann behandeln wir dich mal kurz auch wie ein Hacker und stellen das vielleicht doch unter Strafe, auch wenn du es vielleicht mit einer guten Absicht gemacht hast und das ja auch gemeldet hast. Das ist das, was du skizziert hast, ne?
Ja, genau, das ist so der Fall. Das war dann technisch nochmal etwas komplizierter, beziehungsweise einfach man legt ja dann immer Vorschriften aus und dann streitet man eben darum, ab wann überhaupt so etwas dann auch überhaupt eine Sicherheitsmaßnahme ist, die man gegebenenfalls umgangen hat und so weiter.
Also ist ja,
das ist dann.
Ja. Also es erinnert mich an so ein bisschen an diesen Whistleblower-Gesetz oder die gleiche Frage, ne? Die hat nichts mit Technik zu tun, aber so ein bisschen so, man sieht irgendwas, was suboptimal ist und man meldet es, sage ich jetzt mal, wie auch immer man da rangekommen ist. Und dann sind diese Personen ja eigentlich zu schützen. Ist ähnlich, oder?
Das ist schon ähnlich. Ich meine, das ist unheimlich schwierig. Man muss auch die Sichtweisen der Unternehmen, nicht alle Unternehmen, um Gottes Willen, zeigen solche Sicherheitsforscher an, sondern die meisten, würde ich jetzt mal sagen, gehen mit solchen Hinweisen dahingehend um, dass sie diese Schwachstellen beheben. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die Philosophie verfolgen, dass man quasi in ihren Systemen herumgeschnüffelt hat. Das ist ja auch etwas, was man irgendwie nachvollziehen kann, diese Denkweise. Was man vielleicht noch dazu wissen muss oder was man sich so sagt, dass natürlich sich so etwas dann auch rumspricht. Sprich, diese Sicherheitsforscher oder Teile der Sicherheitsforscher sind natürlich unheimlich gut vernetzt. Und wenn dann bekannt ist, hier bei dem Unternehmen, da verbrennst du dir die Finger, dann wird denen vermutlich in nächster Zeit keiner mehr die Sicherheitslücken melden. Und das ist dann nachhaltig auch, kann man sich dadurch auch nachhaltig Schaden zufügen. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen auch Unternehmensphilosophie, wie man damit umgeht. Aber letztlich, der Großteil der Sicherheitshinweise, würde ich sagen, wird schon aufgegriffen. Aber man muss hier dieses doch wichtige Element dieser Schwachstellensuche durch Sicherheitsforscher, muss man eigentlich besser schützen.
Ja, unabhängig davon, ob ich jetzt ich kenne den Fall überhaupt gar nicht, aber man könnte ja auch vermuten, dass die Firma, die den Sicherheitsforscher angezeigt hat, Gutes im Sinn hatte, nämlich provozieren wollte, dass die Rechtslage sich verändert. Verstehst du, was ich meine? Weil so ist es ja auch, wenn keiner klagt, dann bleiben die Gesetze, wie sie sind.
Ja, also ist bestimmt auch irgendwie denkbar, wobei ich kenne das Unternehmen nicht, ich kenne den Fall auch nicht, ich kenne den nur aus öffentlichen Meldungen. Weiß ich jetzt nicht, ob das da quasi Rechtsgeschichte mitschreiben wollte, das Unternehmen, um diesen Paragraphen zu überarbeiten. Das kann ich aus meiner Betrachtung nicht sagen. Ich würde es vielleicht eher mal mit einem Fragezeichen versehen.
Also weiter Gedanke. Eins hatte ich noch. Ich hatte ja gerade angedeutet mit, wo ist der weiße Fleck oder wo geht die Welt hin? Jetzt hast du gesagt, dieses Melden von oder dass IT-Sicherheitsexperten, die was herausfinden, dann halt straffrei bleiben. Das hast du jetzt gesagt und du hattest auch gesagt, dass der Rechtsrahmen hängt auch so ein bisschen immer hinterher. Das liegt in der Natur der Sache, dass im Zweifel die Risiken zuerst kommen und dann reagiert wird darauf. Und da hatte ich den einfach nur in die Zukunft gedacht, was ist so der nächste große technologische Hype, der der vielleicht entstehen wird und was man häufiger hört, ist die zunehmende Praktikabilität von Quantencomputern. Und ein Risiko, was ja daraus entstehen soll, ist, dass zum Beispiel sichere Ende-zu-Ende-Kommunikation eventuell nicht mehr möglich ist oder generell, also ja, das ganze Thema Cybersicherheit da nochmal in seinen Grundfesten beeinträchtigt werden könnte. Ja, und das ist vielleicht, ohne dass du jetzt vielleicht was dazu sagen kannst, weil wir das haben ja auch gar nicht abgesprochen, aber das kann vielleicht dann auch voll viele radikale Änderungsnotwendigkeiten für den Rechtsrahmen mit sich ziehen, oder?
Also definitiv. Ich glaube, wenn das mit diesen sich weiter fortentwickelt mit diesen Quantencomputern, du wirst da nochmal eine neue Zeitrechnung, würde ich sagen, dann aufmachen müssen, auch in der Cybersicherheitsregulierung. Also das kann ich jetzt tatsächlich schlecht irgendwie vorher, also es wird auf jeden Fall dann diese neue Strukturierung geben müssen, sobald sich das noch deutlich weiter verbreitet hat. Insgesamt, was ich so ein bisschen vielleicht nochmal als andere Perspektive, was ich noch so ein bisschen problematisch finde, also du gibst den Unternehmen, mittlerweile es ist ja nicht nur der Bereich der Cybersicherheit, du hast aus jedem Blickwinkel wird Unternehmen immer weitere Vorgaben gemacht. Was auf der anderen Seite aber dann dazu auch passen muss, zum Beispiel jetzt mit dieser NIS-2-Richtlinie oder auch dem aktuellen BSIG schon, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, muss diese ganzen Unternehmen ja auch beaufsichtigen können. Das muss da dann Prüfungen durchführen können, das muss Rückfragen, Hilfestellungen, also diese Gesetze, die leben unheimlich auch von diesem kommunikativen Akt zwischen Unternehmen und Behörden, den müssen die alles erstmal gewährleisten können. Deshalb sehe ich es schon als kritisch an, dass man, wenn man sich zum Beispiel beim BSI, aber zum Beispiel auch vor dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wenn man sich anschaut, wie deren Etats ausgestaltet sind, dann wage ich sehr zu bezweifeln, dass die eigentlich ihrer gesetzlich vorgesehenen Rolle als Unternehmen, als Behörden so wirklich nachkommen können. Also das ist quasi so ein Punkt, das ist nicht direkt gesetzgeberisch, sondern das ist eben insbesondere ein finanziell-personelles Problem. Aber du musst schon als Staat dann auch nachziehen, wenn du den Unternehmen die Vorgaben machst, um dich quasi als ebenbürtig aufstellen zu können. Deshalb hoffe ich da sehr, dass man in den künftigen Haushältern da deutlich fortschrittlicher vorgeht und die Behörden, damit die dieser wichtigen Aufgaben der Gesetze nachkommen können, damit sie da überhaupt eine Chance haben.
Das soll jetzt kein politisches Statement sein, aber es ist ja dann davon auszugehen, dass die nächste Regierung, die momentan am wahrscheinlichsten ist, das Thema innere Sicherheit hochhält oder zumindest nicht abschwächen wird. Von daher vielleicht an der Stelle eine positive Nachricht, beziehungsweise es könnte sein, dass es da sich zumindest nicht weniger Ausstattung gibt seitens des BSI und den anderen Akteurinnen, sondern im Zweifel mehr.
Ja, richtig, weil du hast sonst, glaube ich, laufen sich irgendwann diese gesetzlichen Vorgaben, laufen sich so ein bisschen, die greifen irgendwann nicht mehr so effektiv, wie man sich es eigentlich vorstellt, weil du brauchst, die sehen alle immer dieses kommunikative Element vor und irgendwann greifen die nicht mehr so. Wenn die Unternehmen merken, uns wird etwas quasi aufgebürdet, was wir machen sollen, was ja auch aus dem objektiven Blickwinkel, ich als Bürger muss ja auch hoffen, dass die Energieversorgung, Gesundheitsversorgung etc. dauerhaft gewährleistet ist. Deshalb habe ich da auch ein Interesse dran. Aber die Unternehmen dürfen dann auch erwarten, dass quasi der Staat auf der anderen Seite auch sich die Mühe gibt, die man an ihn aufstellt. Aber man muss auch sagen, dass insbesondere beim BSI da positive oder sehr positive Signale, die sind da schon sehr hinterher. Also das sollte jetzt auf keinen Fall irgendwie da ein Bashing in die Richtung sein oder so. Aber letztlich können die auch nur mit den Ressourcen handeln, mit denen sie handeln können. Und das machen sie sehr engagiert. Aber nochmal so als Appell einfach, dass man da Geld in die Hand nehmen muss, damit die Behörden auch gut aufgestellt sind.
Und in dem Kontext, there is no glory in prevention, also solange nichts passiert, kann man immer sagen, die ganzen Ausgaben, die braucht man ja gar nicht, ja, es ist so ein bisschen, Vorsorge, Kosten sind schwer transparent zu machen und deren Nützlichkeit sichtbar zu machen, ja. Weil ja. Wenn es funktioniert, dann passiert nichts und dann weiß man auch nicht, ist es genug oder zu wenig oder zu viel, ja. Und das ist an der Stelle krankt das natürlich dann auch.
Definitiv, also du hast es ja in vielen Sicherheitsbereichen, sei es jetzt die Cybersicherheit oder der Brandschutz oder der Einzelne bei seiner Gesundheit, wie auch immer, dass natürlich solche präventiven Kosten immer so ein bisschen dauerhaft wehtun. Aber wenn du dir dann mal anschaust, wie hoch die Kosten von so einem Cybervorfall sind, da beißt man sich dann, glaube ich, ziemlich in den Allerwertesten, wenn man dann merkt, was man vorher mit präventiven Kosten sich hätte vielleicht ersparen können. Und insbesondere, man muss auch sagen, es ist ja bei Unternehmen, bei diesen Cyber-Incidents, es ist ja nicht nur der rein finanzielle, es ist eine unheimliche Stresssituation. Das beschäftigt, wenn wir jetzt wieder zum Beispiel vom Anfang kommen, bei den Krankenhäusern, das beschäftigt dich monatelang. Du musst ja ganz viele Dokumentationen, die Krankenhäuser durchführen müssen oder auch Arztpraxen, das müssen die ja alles dann händisch durchführen. Und diese händische Dokumentation musst du dann auch wieder nachdigitalisieren, damit du sie ausreichend lange vorhalten kannst. Sprich, du bist unheimlich lange, ist das Personal auch damit beschäftigt. Ja. Deine Abläufe laufen nicht mehr ganz normal. Bei anderen Wirtschaftsunternehmen, du kannst nicht so gut produzieren, wie du eigentlich produzieren konntest. Deshalb muss man schon sagen, wenn es dir dann irgendwann mit so einem Incident auf die Füße fällt, dann ist das, glaube ich, eine sehr schmerzliche Erfahrung, wenn man dann vielleicht sich im Nachhinein eingestehen muss, man hätte vielleicht auch mehr tun können. Und vielleicht, um da auch so wieder so ein bisschen einen Bogen zum Anfang zu schlagen, das ist natürlich dann auch wieder was, was uns als IT-Strafrechtler beschäftigt oder als Wirtschaftsstrafrechtler, weil natürlich Unternehmensleitungen auch verpflichtet sind, wirtschaftliche Schäden von ihrem Unternehmen fernzuhalten, insbesondere dann, wenn eigentlich Gesetze sagen, hey, das hättet ihr aber so oder so machen müssen. Dann gerade kann es auch wieder zu sehr schmerzhaften strafrechtlichen Folgen für Unternehmensleitungen kommen.
Ja, ein schönes Schlusswort im Sinne von Risiko liegt dann auch in der eigenen Haftung von EntscheiderInnen. Dabei können wir es, glaube ich, belassen und du hast auch nochmal gut den Bogen geschlagen zu unserem Einstieg des heutigen Podcasts. Lieber Tillmann, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine Fähigkeit, uns dieses doch sehr komplexe Thema anschaulich darzustellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es ist mir annähernd gelungen, es darzustellen.
Das ist es. Vielen Dank. Ciao.
Vielen Dank.